Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Und jetzt mal ein kleiner Blick auf die meistgespielten Opern der letzten Jahre. Platz 1 Hänsel und Gretel, Platz 2 Zauberflöte, Platz 3 Don Giovanni. Dahinter kommt Traviata und Bohemen, also mit Humperdinck, Mozart, Verdi, Puccini, natürlich auch noch Wagner und Strauss, füllen die Opernhäuser den Großteil ihres Spielplans. 96% aller Opernaufführungen sind Repertoirestücke. Das heißt im Umkehrschluss, nur 4% sind Uraufführungen. Das allein ist schon erschreckend wenig, aber noch verheerender. Einmal uraufgeführt, haben die neuen Opern keine Chance, im Repertoire zu landen. Sie werden uraufgeführt, 5, 6 Vorstellungen und das war's dann. Kaum ein Werk wird nachgespielt, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Eine Uraufführung sorgt eben für Aufmerksamkeit, eine zweite Aufführung nicht, also lässt man's. Und das hat natürlich Folgen für die Opernhäuser, wie für die Komponisten, wie für das Publikum. Und über die habe ich mit dem Komponisten Moritz Eggert gesprochen. Angenommen, er oder einer seiner Studentinnen und Studenten bekommt einen Auftrag für eine neue Oper. Schleichen sich da manchmal Bedenken ein? Lohnt sich das überhaupt? Die jahrelange Arbeit für ein paar Abende auf der Bühne, oder denkt ein Künstler so nicht?
Naja, das fängt schon mal damit an, dass sie überhaupt gar keine Opernaufträge bekommen. Also nicht von normalen Häusern, weil in dem Spielplan eigentlich dann für so ein Experiment, dass man jetzt eine Oper einer jungen Komponistin, einem jungen Komponisten einen Auftrag gibt, dafür ist eigentlich kaum Platz. Wahrscheinlicher ist, dass sie eine kleine Kinderoper oder sowas machen, dass sie vielleicht in einem unabhängigen Theater, in einem kleineren Haus, also Neuköllner Oper zum Beispiel, tut sich da sehr hervor, dass sie da eine erste Chance bekommen. Aber für den großen Opernapparat zu schreiben, das ist erstmal auch für Studenten nochmal sehr, sehr ferne.
Nun gut, es gibt aber trotzdem, wenn es auch wenige sind, es gibt Uraufführungen. Aber woran liegt es in Ihrer Meinung nach, dass es die nicht ins Repertoire schaffen? Ist es nur die Feigheit und Bequemlichkeit der Programmmacher?
Naja, schauen Sie mal, also von den Tausenden von Opern, die geschrieben wurden im 19. Jahrhundert, haben es auch nur ganz wenige ins Repertoire geschafft. Aber der Unterschied war, dass damals halt eben wirklich nur zeitgenössische Opern gespielt wurden. Dadurch gab es einen lebendigen Diskurs, es gab auch eine Konkurrenz. Es konnten sich auch wirklich herausragende Stücke dann auch durchsetzen gegenüber einem Durchschnitt, den es damals natürlich auch gab. Es gab auch schlechte Stücke damals. Das hat alles erst ein Level erzeugt, von dem die Oper bis heute zehrt. Und da war halt eben die Oper lebendig. Und heute kann ja selbst eine gute Oper, wir haben ja sehr viele erfolgreiche Opernaufführungen. Also es gibt, jedes Jahr können Sie wirklich von tollen Stücken lesen, von tollen Komponistinnen und Komponisten, erfolgreichen Uraufführungen vom Publikum, wie auch von der Kritik umjubelt. Aber diese Stücke haben einfach keinen Platz im Repertoire, weil wenn nur 4% für diese Opern zur Verfügung steht, dann überlegt sich ein Haus, naja, ich kann jetzt die tolle Oper, die gerade von dieser Komponistin geschrieben wurde, nochmal aufführen, oder ich kann eine Uraufführung machen, weil die gibt einfach mehr Publicity, da werden die Feuilletons drüber schreiben, da kann ich auch wiederum meinem Kulturhaushalt wieder mehr Argumente gegenüberbringen, dass ich hier tolle neue Uraufführungen mache und so weiter. Also das ist so eine ganz komische Situation, die aus unserem eigentlich guten und auch sehr, sehr intelligenten Fördersystem entsteht, dass eine Uraufführung sich einfach mehr rentiert, obwohl sie eigentlich teurer ist. Denn man muss ja einen Auftrag zahlen, einen Kompositionsauftrag, der durchaus ins Geld gehen kann. Eigentlich wäre es billiger, Stücke auch zweit aufzuführen, dritt aufzuführen und dann würde auch so etwas wie ein neues Repertoire wieder mehr entstehen. Es gibt durchaus Repertoirestücke, die immer wieder mal gespielt werden, die auch Erfolg haben. Zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten gab es sehr, sehr viele Aufführungen von Bernd Alois Zimmermanns Die Soldaten, die auch sehr, sehr erfolgreich waren, auch beim Publikum. Das ist aber wirklich sehr, sehr selten. Es ist einfach nicht genug Platz dafür. Und im Sprechtheater haben wir aber im Gegensatz sicherlich ein Verhältnis von 50% moderne Stücke, zeitgenössische Stücke zu älteren Stücken. Und da haben dann auch neue Stücke mehr eine Chance, auch wieder gespielt zu werden. Und das passiert auch.
Es wird ja überall immer von Anreizen gesprochen. Wie könnte man denn die Intendanten, die Programmmacher dazu bringen, nicht immer nur auf Uraufführungen zu setzen, sondern tatsächlich neue Opern auch mal nachzuspielen?
Also ich denke im Moment tatsächlich darüber nach, dass man eine Förderung für Zweitaufführungen irgendwie einführen müsste. Also dass ein Opernhaus wirklich belohnt wird und auch, dass auch Programmmacher belohnt werden, wenn sie Stücke, die in unserer heutigen Zeit geschrieben wurden, auch in anderen Ländern, da muss man auch mal so ein bisschen hinschauen, dass sie die wieder aufführen und fördern. Wir haben zum Beispiel in Skandinavien eigentlich eine sehr lebendige Opernszene zum Beispiel, wo zeitgenössische Stücke sehr, sehr viel auf dem Programm sind. Aber diese Stücke kennen wir hier überhaupt nicht, weil sie gar nicht hier im Repertoire Platz haben. Weil wenn man dann Aufträge gibt, dann versucht man das halt halt eben dann an renommierte Komponistinnen und Komponisten zu vergeben, die man hier kennt. Und das sind dann jetzt nicht unbedingt immer die skandinavischen. Aber es gibt weltweit, also werden tolle neue Opern geschrieben. Und wenn man da einen Anreiz schaffen würde, dann wäre das sehr, sehr gut. Also ich habe auch schon darüber nachgedacht, mal so einen Preis zu vergeben, wirklich an das beste nachhaltige Programm. Also bei Nachhaltigkeit, und das ist ja ein Thema, was mich generell da interessiert, weil ich vor allem an die Zukunft denke. Ich denke an die jungen Generationen, die jetzt heranwachsen, und die wollen ja auch eine Opernzukunft haben. Und da muss dringend was geschehen. Es ist sicherlich auch ein bisschen Bequemlichkeit, weil natürlich der Betrieb, so wie er im Moment ist, einfach schon lange so funktioniert hat und man irgendwie davon ausgeht, dass das jetzt immer so weitergeht. Und das glaube ich eben nicht, weil man sieht ja jetzt schon, dass die wirklich große Probleme haben und dass eigentlich auch so dieses, sagen wir mal, typische Opernprogramm, was noch in den 60er, 70er Jahren vielleicht so funktioniert hat, immer schwieriger zu vermitteln ist, dass selbst die Stücke, die man so als alte Schlachtrösser so immer wieder ins Feld schickt, ja, dass selbst die eigentlich nicht mehr das Publikum anziehen, auch vor allem das junge Publikum nicht mehr ansprechen, so wie man das gewohnt war. Man hat das eine lange Zeit versucht, dadurch zu kaschieren, indem man es einfach sehr, sehr moderne und radikale Neuinterpretationen von diesen Stücken gemacht hat. Das sogenannte Regietheater, auch sehr, sehr toll natürlich. Da gab es wunderbare, interessante Neuinterpretationen von Stücken. Aber auch diese Methode ist meiner Meinung nach ziemlich durch. Also für mich sind so Orte wie Bayreuth oder wenn da jetzt immer wieder dieselben Stücke immer wieder neu interpretiert werden, das ist natürlich kein lebendiges Operntheater, selbstverständlich nicht.
Gut, Bayreuth widmet sich ja nun einem Komponisten explizit, aber auch an anderen Opernhäusern. Droht da eine Musealisierung in den nächsten Jahrzehnten vielleicht?
Naja, die hat ja schon längst stattgefunden und die hat ja auch in der klassischen Musik generell stattgefunden. Und es gibt auch sicherlich Aspekte des Ausverkaufs, die wir da auch schon sehen. Also zum Beispiel eine Maria Callas hätte nie und nimmer eine peinliche Weihnachtsplatte aufgenommen. Ja. Das ist aber heute relativ gang und gäbe bei den Opernstars. Die ganze Szene hat sich verändert. Wir haben großartige Talente, wir haben wunderbare Sängerinnen und Sänger und tolle Regisseurinnen und Regisseure. Also an Talent mangelt es überhaupt nicht. Aber man sieht in der klassischen Musik generell so Tendenzen des Ausverkaufs. Wie so ein Winterschlussverkauf kommt mir das ein bisschen vor. Ja. Und ich denke halt immer, wenn wir an Musik glauben, und ich glaube natürlich an die sogenannte Kunstmusik, ich glaube, dass es eben, es gibt Musik, die wirklich ein bisschen tiefer geht, die uns einfach größere Fragen stellt, die uns anregt, die uns überrascht, die uns begeistert, die uns erstaunt. Ja. Und diese Musik muss natürlich einen Platz haben. Und wenn ich an diese Musik glaube, dann glaube ich auch an die Zukunft. Und für mich ist ganz klar, dass wenn wir keine lebendige Gegenwart in den Opernhäusern und auch in den Konzertsälen, da ist das Problem genau dasselbe, haben, dass wir dann auch keine lebendige Vergangenheit haben. Natürlich liebe ich die Opern und auch die Werke der Vergangenheit. Natürlich liebe ich klassische Musik. Also ich will die überhaupt nicht verdrängen oder irgendwie abschaffen. Aber wenn wir ein gesundes Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit haben, dann sind beide lebendig, sowohl Vergangenheit als auch Gegenwart.
Und müssen da die Komponistinnen und Komponisten vielleicht auch etwas selbstbewusster sein, vielleicht an den Türen rütteln? Wir wollen hier rein?
Also selbstverständlich. Ich versuche selbstbewusst zu sein und ich predige meinen Studentinnen und Studenten natürlich auch, dass sie selbstbewusst sein sollen. Und ich wünsche mir auch, dass sie einfach mit ihren Werken präsenter sein können. Auch im Hinsicht auf Gleichberechtigung, muss man ganz klar sagen, weil ich erlebe das immer wieder, dass gerade in Deutschland, wir verstehen uns ja immer als Kulturland, sind stolz auf unsere Kulturgeschichte. Aber wenn ich zum Beispiel in Schulklassen gehe und mit jungen Mädchen spreche, was sie sich mal so vorstellen können als Beruf, die können sich durchaus vorstellen, Musikerin zu sein, inzwischen auch zunehmend vielleicht Dirigentin. Das hat sich ja sehr verändert. Aber Komponistin ist nach wie vor selten. Wir haben bei den Aufnahmeprüfungen, wenn wir da ein, zwei Komponistinnen aus Deutschland dabei haben, dann ist das schon eine Sensation. Und das ist Wahnsinn eigentlich. Ne? Und wir wissen ja, wie das in Literaturgeschichte ist, wie Frauen auch lange da unterdrückt wurden, wie man eigentlich Frauen überhaupt nicht zutraute, irgendwas zu schreiben. Jane Austen galt noch als anrüchig, weil sie Romane schrieb und so. Ja. Das hat sich ja alles wahnsinnig verändert. Und heute muss man wirklich sagen, dass es mehr erfolgreiche Autorinnen als Autoren gibt. Ja. Und das ist natürlich im Musikbetrieb genau dasselbe. Natürlich brauchen wir Komponistinnen, aber wie sollen die jemals eine Chance bekommen, wenn nur Repertoire gespielt wird, das ausschließlich von Männern dominiert wurde? Und wenn Mädchen in die Oper gehen, dann sehen sie nur Stücke von Männern und dann haben sie auch das Gefühl, es können nur Männer Opern schreiben und das ist natürlich ein Blödsinn.
Der Komponist und Professor an der Münchner Musikhochschule, Moritz Eggert, war das zum Thema neue Werke auf der Opernbühne. Herr Eggert, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.